Radio 1. Nur für Erwachsene.
Künstliche Intelligenz kann vieles, was sinnvoll ist, aber auch einiges, wo wir einfach mal ein Fragezeichen dahinter setzen sollten. Sie könnten zum Beispiel heute bereits von den Menschen, die Sie am meisten lieben, Sprachaufnahmen machen und ein paar schöne Videos. Und dann sorgt ein KI-Programm dafür, dass Ihre Freundin im Computer täuschend echt weiterlebt, auch wenn die sich längst einen anderen gesucht hat. Und so können Sie sich Ihr Leben lang weiter unterhalten, sogar mit Bild, wobei nur einer von Ihnen beiden älter wird. Klar, offenbar nehmen solche Angebote besonders Menschen an, die wissen, ihr Kind, ihre Frau, ihr Vater könnte bald sterben, nach einer Krebsdiagnose zum Beispiel. Der Medienkulturwissenschaftler Dr. Martin Hennig vom Internationalen Zentrum für Ethik der Wissenschaften an der Uni Tübingen untersucht diese Praktiken im Forschungsprojekt EDILIFE. Herr Hennig, guten Morgen.
Guten Morgen.
Was genau haben Sie gemacht? Wie haben Sie sich Ihrem Forschungsobjekt genähert?
Also wir haben uns erstmal angeguckt, was für Technologien eigentlich insgesamt auf dem Markt existieren. Und das ist ja ein breites Spektrum und die haben wir versucht zu systematisieren und zu untersuchen, was für ethische Problemstellungen und auch Potenziale mit diesen Techniken einhergehen können.
Also Sie haben nicht mit Trauernden selbst gesprochen, sondern eher mit denen, die begleiten, Bestatter, Trauerredner, Sterbebegleiter?
Genau, Palliativmedizinerin, Vertreter unterschiedlicher Religionen und so weiter. Da haben wir etliche empirische Interviews auch geführt, um sozusagen deren professionelle Meinung über die Stellung dieser Technologien in sozusagen ja sehr sensiblen Bereich von Tod und Trauern einschätzen zu können.
Sind denn alle eher so dabei und sagen, wow, toll, dass es jetzt möglich ist?
Nee, gar nicht, eher das Gegenteil. Also da wird mit großer Skepsis drauf geschaut. Es ist ja auch die Frage, wie man diese Technologien genau anwendet. Also es gibt ja Bereiche, Erinnerungskultur beispielsweise, wo Zeitzeuginnen, die in absehbarer Zeit versterben werden, simuliert werden können. Sowas wird in New York zum Beispiel schon in einem Museum praktiziert.
Wenn man zum Beispiel wissen möchte von Zeitzeugen, wie war das denn wirklich von Leuten, die den Holocaust überlebt haben?
Genau, das ist das Beispiel aus New York, genau. Mhm. Was anderes ist aber der private Bereich und dann muss man schauen, mit was für einer Situation man es eigentlich zu tun hat. Also reden wir von einer Situation, wo der Tod eines geliebten Menschen nur wenige Wochen zurückliegt und sozusagen ja noch sehr, sehr akute emotionale Prozesse am Werk sind. Oder reden wir von dem Prozess, wo, keine Ahnung, die Enkelkinder nach 30 Jahren in irgendeiner Weise mit ihren Großeltern kommunizieren wollen und sie fragen wollen, wie war das eigentlich damals, dieses und dieses Ereignis. Ne? Und das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Situationen, die auch unterschiedlich bewertet werden. Insgesamt war immer so die Skepsis zu spüren, dass solche Technologien eigentlich nur unter professioneller Begleitung einzusetzen sind. Also es ist eigentlich nochmal jemanden braucht, der das irgendwie einordnet, was da gerade emotional auch passiert.
Warum? Das
ist aber natürlich auch potenziell. Also sozusagen, es gibt ja bestimmte Zielgruppen, Kinder und Jugendliche beispielsweise, die sowieso besonderen Schutz verdienen. Aber auch bei allen anderen Gruppen haben wir natürlich immer das Problem, dass Tod und Trauern vielleicht auch sowas wie abschließen können bedeutet. Und sozusagen die Angst, die immer geäußert wurde, ist, dass das diese Technologien gerade nicht ermöglichen. Also dadurch, dass immer neue Kommunikation produziert wird.
Es gibt mittlerweile eine ganze Industrie, die sich mit diesen Dingen beschäftigt, die ihnen also hilft, ihren persönlichen Avatar von einem geliebten Menschen zu erstellen, damit sie den dann ewig bei sich haben. Die verdienen natürlich Geld damit. Und es gibt auch einen Dokumentarfilm schon darüber, er heißt Eternal You, koproduziert vom WDR. Ich habe den gesehen, da war eine Szene zu sehen, in der die KI in einem solchen Gespräch völlig ausrastet und sogar ihr Gegenüber bedroht, weil der Mensch es gewagt hat zu sagen, du bist ja nur fake, nicht echt, ich weiß, dass du tot bist. Wie kann sowas passieren?
Ja, also da muss man sich überlegen, wie diese KI überhaupt funktioniert. Also diese Szenen, die wirken ja immer so, als ob man der KI da Bewusstsein unterstellen könnte. Also die agiert dann gegen die Person, die sie beleidigt, aber das ist natürlich gar nicht so. Diese Anwendungen des digitalen Weiterlebens basieren in der Regel auf großen Sprachmodellen, die ja mit unzähligen Daten aus dem Internet trainiert werden. Und auch bei den bekannten Sprachmodellen, ChatGPT und so weiter, ist ja bekannt, zumindest in früheren Versionen, wenn man die lange genug promptet, dann kommen dann plötzlich auch rassistische Antworten und sowas, weil das einfach in den Trainingsdaten vorliegt. Mhm. Und das ist immer das Problem, was natürlich auch beim digitalen Weiterleben oder bei solchen Anwendungen dann plötzlich durchschlagen kann.
Welche Handlungsempfehlungen würden Sie denn auf Grundlage Ihrer Forschung geben?
Also wir haben verschiedene Handlungsempfehlungen erstellt, auch tatsächlich einfach sicherheitstechnische Belange und datenschutzrechtliche Risiken versucht einzuschätzen. Wir finden es grundsätzlich, glaube ich, problematisch, wenn so ein Umfeld von Tod, Sterben und Trauer eben ökonomisiert wird. Und das tun, wie Sie ja auch gesagt haben, diese Technologien normal, die entstehen ja nicht aus purer Menschenliebe. Das heißt, auch hier sind wir dafür, dass es auf jeden Fall nicht über Datenökonomie finanziert wird, weil in diesen Kontexten natürlich sehr sensible Daten abgegriffen werden können, sondern hier eher Bezahlmodelle gewählt werden. Es braucht einen sehr umfassenden Schutz und eine umfassende Information der Angehörigen, die solche Dienste nutzen. Wir brauchen auch sozusagen Schulungen von Firmen, die sowas anbieten, um einfach sozusagen für die Sensibilität des Bereiches sich dem wahr zu werden und so weiter.
Sollte ich also auch in meinem Testament dann festhalten, neben all den anderen Dingen, die man da reinschreibt, oder in der Patientenverfügung, bitte macht aus mir keine digitale Kopie nach meinem Tod?
Naja, also tatsächlich ist es so eine Idee natürlich, dass es feste Verträge braucht und auch ganz klar festgehalten werden muss, wenn so ein Avatar existiert, mit welchen Personenkreisen darf der überhaupt reden, passiert das in einem geschlossenen Ort, an einem öffentlichen Ort und so weiter und so fort. Aber man muss sich natürlich immer bewusst sein, wir reden hier über einen Markt, der ja noch keine breite Durchdringung besitzt. Medien berichten darüber sehr viel, weil das natürlich auch einfach ein sehr, sehr durchschlagendes und kulturell interessantes Thema ist. Aber wir haben es immer noch mit Einzelfällen zu tun. Gleichwohl ist aber festzustellen, dass natürlich sozusagen das Potenzial dieses Marktes auch schon erkannt wird und der natürlich auch weiter wachsen wird in Zukunft.
Sagt der Medienkulturwissenschaftler Dr. Martin Hennig über sein Projekt Edilife. An der Uni Tübingen läuft das. Hennig, Ihnen herzlichen Dank.
Danke auch.
Und würden Sie noch mal googeln wollen nach dem Dokumentarfilm, den ich erwähnt habe, der heißt Eternal You.